beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Also ich habe ja gesehen, dass da hinten auch ein paar Metzinger sitzen. Und meine neueste Enkelin wohnt ja in Metzingen, direkt unterm Weinberg. Deshalb komme ich ab und zu in den Genuss von Metzinger Hofsteige. Und dazu muss ich sagen, ihr Metzinger, das hat nicht gut geklungen, was ihr da gesagt habt. Da war zu wenig Begeisterung drin. Der Wein ist ganz besonders gut. Üben wir noch miteinander, ja? Also Metzinger Hofsteige hat schon was. Früher hat man gesagt, der sei sauer, aber die haben sich echt gemacht. Wer gedacht hat, dass diese Stühle hier noch so richtig zum Einsatz kommen, den muss ich noch ein bisschen Geduld bitten. Man muss ja den Spannungsbogen hochhalten. Er kennt ja den Pastor, der immer auf die Kanzel gegangen ist, hat einen Backstein da vorne hingelegt. Gell? Und dann alle haben gedacht, was ist denn mit diesem Backstein? Es war gar nichts mit dem Backstein. Der hat den Backstein genommen, hat sich wieder hingesetzt und die Gemeinde hat gebannt und eine halbe Stunde zugehört. Das ist der Trick mit dem Backstein. Das machen wir heute mit den Stühlen so. Also die Stühle stehen nicht umsonst da. Wir werden mal schauen, wer hier noch heiratet heute. Bei der Hochzeit zu Kana haben wir auch nicht rausbekommen, wer schlussendlich dort vermählt wurde. Es ist uns einfach nicht überliefert. Hochzeit, das wird aber immer wieder als Bild für Christus als Bräutigam und die Gemeinde als Braut hergenommen. Ihr kennt das doch, oder? Von Albert Frey. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere Treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer, mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Christus ist der Bräutigam der Gemeinde. Wir haben uns gerade seine Gemeinde angeschaut, wie sie sich bei den Baptisten Reutlingen darstellt. Die Optimisten, die Pessimisten, die Macher, die Zweifler, die Begeisterten und die Zuversichtlichen. Verschieden sind sie, die diese Braut darstellen. Es ist eine sehr vielschichtige, vielfältige Braut. Und Christus ist nochmal ganz anders. Und er lässt sich trotzdem auf uns ein, schließt mit uns, mit seiner Gemeinde einen Bund. Einen Bund, der noch fester ist als der Bund der Ehe. Ihr Lieben, es geht in der Gemeinde immer um Versöhnung. Um versöhnte Verschiedenheit. Um Versöhnung der Lobpreisfraktion mit der Orgelfraktion. Um Versöhnung der Jungen mit den Alten. Der sogenannten Charismatiker mit den Kontemplativen. Der Intellektuellen mit den Praktikern, der Einfältigen mit den Komplexdenkenden. Sie können zusammenbleiben, wenn Christus ihr Trainer und ihr Haupt ist. Vielleicht habe ich es euch schon mal erzählt, aber das muss jetzt doch nochmal sein. Mir ist ein Licht aufgegangen, als ich den schwedischen Film Männer im Wasser gesehen habe. Wir gucken mal ganz kurz rein, wenn das so funktioniert. Nur ein ganz kleiner Trailer, dass wir wissen, worum es geht.
Inzwischen sind wir ja alle alt und gebrechlich geworden.
Oh, Scheiße.
Adams Papa ist verletzt.
Was zum Teufel macht ihr hier? Synchronschwimmen.
Demnächst stimmt nicht ganz, war 2006, glaube ich. Männer im Wasser erzählt von neuen Freunden, die in der Krise in der Lebensmitte sind. Da gibt es ja eine, das wissen alle, die schon drüber raus sind. Der Hauptdarsteller ist ein arbeitsloser Redakteur mit Namen Frederik. Alle neun haben sie was gemeinsam. Sie sind ambitionierte Freizeitsportler, sie spielen Hockey. Eigentlich spielten sie das mal so richtig gut. Sie waren mal Dritte bei den schwedischen Meisterschaften. Und von diesem Ruhm zehren sie heute noch und trainieren weiter, bis der schwedische Sportverband beschließt, dass Frauen, Behinderte und talentierte Jugendliche bei der Vergabe von Trainingsplätzen permanent Bevorzugung erhalten. Sie verlieren also ihre Trainingsmöglichkeit und damit auch ihr Hockeyteam. Und jetzt stehen sie da in ihrer Midlife-Crisis. Die Männer haben für einen Junggesellenabschied, das ist ja heute ein ganz großes Event, habe ich gelernt, weil ich habe ja auch Kinder, die geheiratet haben inzwischen. Früher war das so ein bisschen Polterabend, aber heute ist das ja ein bisschen anders. Also sie üben als Gag für einen Junggesellenabschied Synchronschwimmen ein und nehmen das auf Video auf. Wenn man sich vorstellt, wie so Mit-40er Männer zum ersten Mal miteinander versuchen, im Wasser synchron zu schwimmen, dann erinnert das vielleicht eher an gestrandete Wale als an grazile, keine Ahnung. Aber das wird einfach der Brüller des Abends, dieses Video von dem Synchronschwimmen der Freunde. Und die Männer im Wasser finden langsam Gefallen an diesem Frauensport. Sie werden verlacht und die Frauen haben auch so ihre Probleme mit, dass ihre harten Jungs Wasserballett machen. Kommt ja ein bisschen etwas schwul gesagt. Aber sie bekommen eine professionelle Trainerin, nämlich Frederiks Tochter Sarah macht seit Jahren als Trainerin, hat ein Team von Synchronschwimmerinnen und sie klärt ihnen dann auf und das ganze Team, dass Synchronschwimmen ursprünglich eine Männersportart war, die erst seit 1940 auch von Frauen ausgeübt werden durfte. Es war eine klassische Männersportart. Und Sarah trainiert die Mannschaft und dann finden in Berlin die ersten Weltmeisterschaften im Männersynchronschwimmen statt. Unsere Männer im Wasser nehmen als offizielle schwedische Mannschaft teil und haben echte Titelchancen. Die Jungs sind richtig gut geworden. Die Neuen fahren nach Berlin und Frederik erfährt dort, dass 8 Schwimmer ein Team bilden. Sie sind aber 9. Frederik steht nun vor der schwierigen Aufgabe, einen aus dem Team auszusortieren. Aber er beschließt, wir schwimmen alle 9. Die werden disqualifiziert, sagen die Kampfrichter zu Sarah. Die wissen das, sagt Sarah. Die haben aber echte Titelchancen. Die wissen das, sagt Sarah. Und jetzt kommt der Satz, der das Korpus dieser dramatischen Sozialkomödie ist: Es ist wichtiger, keinen zu verlieren, als alles zu gewinnen. Seitdem hängt dieser Satz über meinem Schreibtisch zu Hause in Stuttgart und ist im Grunde zu meinem Wahlspruch geworden für Gemeinde. Es ist wichtiger, keinen zu verlieren, als alles zu gewinnen. Ich sagte vorhin schon, dass das mein Leitspruch ist und eigentlich ist es ja der Leitspruch Jesu. Wisst ihr, in welcher Geschichte? Er lässt 99 hoffnungsvolle Schafe stehen auf der Weide und sucht das eine. Eines verlieren geht nicht. Er geht diesem Schaf nach, keinen ausgrenzen, weil er oder sie anders ist. Schwarzes Schaf oder ein weißes Schaf oder keine Ahnung, der Versuchung widerstehen, um des oberflächlichen Erfolgs willen Richtungsgemeinde zu werden. Jetzt sage ich es mal so deutlich. Versöhnte Verschiedenheit, es nicht nur hier miteinander auszuhalten, sondern uns einander als Ergänzung schätzen lernen, egal wie der andere ist. Das Prinzip der christlichen Gemeinde nicht verraten, nur weil es sich vermeintlich leichter leben lässt, wenn alle gleich ticken. Ich finde es übrigens stinkelangweilig. Ich möchte nicht in einer Gemeinde leben, wo alle gleich sind. Wo alle Lobpreis geil finden. Wo alle am liebsten alte Choräle singen. Wo alle theologisch eingenordet sind auf Biblizisten, Allversöhner, Homophobe und Homophile, Liberale und Pietisten. Oder Jesus als Mittelpunkt räumt einfach auf mit diesem Quatsch. Wenn erst das stimmt, was hier vorne steht, dann findet das bei uns definitiv nicht statt. Es geht nicht. Damit die Gemeinde nicht zum Hasenzüchterverein verkommt. Die ticken alle gleich. Die finden alle Hasen wichtig und das war's dann. Ich kann jetzt nicht verschweigen, dass schon an mir rumgezerrt wurde im Verlauf dieses Jahres. Das könnt ihr euch auch vorstellen. Und dass auch rumgezerrt wird, dass die Konservativen um mich kämpfen, um ihre Fraktion. Ich hatte ja eigentlich... Also so einen Einstieg hatte noch niemand in der Gemeinde, ja? Meine lieben älteren Geschwister kannten mich von früher und fanden mich auch schon immer ein bisschen flippig, aber der Junge ist schon ganz gut, der ist schon richtig, das heißt, die haben mir vertraut, als ich kam, weil es der Günther ist und weil sie den doch kennen. Und die Jungen haben gesagt, ach meine Güte, der Typ wird 64, was soll man denn mit dem machen? Und dann habe ich sie jetzt gefragt nach einem Jahr und habe ich gesagt, na, wie ist es denn so mit meinem Altersproblem, mit meinem Tatterich, dann haben sie gesagt, ach Günther, du bist doch jünger als wir alle. Das heißt also, im Grunde genommen hatte ich wirklich bei euch ganz, ganz tolle Chancen und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und das war auch die Voraussetzung dafür, dass ich als Brückenbauer, als Versöhner hier arbeiten kann. Und das ist mir auch ganz wichtig. Und ich sage euch allen, was ich immer gesagt habe, ich werde im Wortsinn den Teufel tun, mich in eine Richtung zu bewegen oder eine bestimmte Gruppe in der Gemeinde zu bevorzugen. Das ist das Schlimmste, was mir passieren könnte, denn dann habe ich verloren. Ich bin ein Versöhner und kein Spalter. Und solange ihr mich hier als Pastor haben wollt, werde ich der sein, der die Versöhnung predigt und lebt und keine Fraktion bevorzugt behandelt, egal wer das ist. Alles gewinnen, ihr Lieben, das ist allerdings eine Versuchung. Ich kenne die. In unserer erfolgsorientierten Welt haben die Macher, wo waren sie? Wir machen das, ja, die Macher, macht nur mal, ja. Wir machen das, ja, wir machen das, genau. Die haben das Sagen in unserer Gesellschaft, alle anderen sind Loser, Verlierer. Und das haben die Fernsehprediger auch auf die Gemeinden übertragen, leider Gottes. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich mal ganz viele Fernsehprediger in Deutschland vermarktet habe. Das hat mich damals relativ reich gemacht und meine Firma. Ich habe es irgendwann bleiben lassen, weil ich ganz viele Punkte gesehen habe, wo ich gesagt habe, die verraten die christliche Gemeinde um des Erfolgs willen. Und ich denke einfach, dass nur die Gewinner den Segen haben, das ist eine Irrlehre, eine entsetzliche Irrlehre. Nur die zahlenmäßig wachsenden Gemeinden sind richtig unterwegs. Wir betreiben mitunter Zahlenfetischismus und verwechseln das mit geistlichem Wachstum. Auch das ist eine Irrlehre. Ich habe im Radiogeschäft immer gesagt, ich weiß, wie man ein Radioprogramm macht, das eine Maschine zum Gelddrucken ist. Man kennt die Mechanismen. Ich bin lang genug im Geschäft. So viel Ahnung habe ich von einem entworteten Musikabspielmaschine und Marketingmechanismen. Habe ich alles gelernt. Aber dafür bin ich nicht angetreten. Ich habe 25 Jahre darum gekämpft, dass wir unserem Auftrag nachkommen und einem säkularen Medium Inhalt, Sinn und Botschaft verbreiten. Und manche haben mich belächelt, weil ich so wenig erfolgsorientiert unterwegs war. Das macht man nicht. Das ist heute nicht in. Und wir haben trotzdem 25 Jahre durchgehalten. Und ich sage das allen charismatischen und auch allen biblizistischen Richtungspredigern und ihren Fans außerhalb und innerhalb unserer Gemeinde, ich bin nicht blöd. Ich weiß, wie Manipulation geht. Ich weiß, wie man eine schnell wachsende Gemeinde auf die Beine stellt. Das funktioniert. Die Stellschrauben sind relativ einfach zu durchschauen. Aber dafür habt ihr mich nicht berufen, sondern habt mich berufen, dass ich ein Gemeindepastor für die ganze Gemeinde bin. Aber das ist für mich nicht die Gemeinde Jesu Christi, die weiß, wie man schnell wächst. Die besteht eben aus diesen allen, die vorher Schildchen hochgehalten haben. Das ist die Gemeinde. Aus Gesunden und Kranken, aus Zweiflern und aus glühend Überzeugten, aus Erfolgreichen und Verlierern. Kurz, es ist wichtiger, keinen zu verlieren, als alles zu gewinnen. Ich bin einmal gefragt worden von dem von mir sehr geschätzten Bischof Walter Kleiber. Wir sind uns hier über den Weg gelaufen. Ich habe in der Peierstraße gewohnt. Er war damals Neutestamentler. Ich glaube, er war noch gar nicht Rektor von der Theologischen Hochschule. Er hat mich gefragt, ob ich nicht Leiter von Radio M werden will. Die Freikirchenagentur, die den Methodisten gehört. Ich war dort fast 20 Jahre Redaktionsleiter. Aber um Leiter zu werden, also um alles zu gewinnen, da müsste ich dann schon die Konfession wechseln und Methodist werden. Ich habe nichts gegen die Methodisten, um es gleich mal zu sagen. Ich habe lange mit ihnen zusammengearbeitet. Wir tun es auch heute noch gerne mit dem Vater von Lukas Gebauer und mit ihm selbst und so weiter. Ich habe aber geantwortet, und Jesus stand auf der Zinne des Tempels. Muss ich noch mehr sagen? Ich habe dich verstanden, hat Walter Kleiber mir geantwortet, den ich bis heute sehr schätze. Und er hat gelächelt, weil er eben ein hervorragender Theologe ist. Jesus selbst hat uns auf der Zinne des Tempels gelehrt, Versuchungen nach Reichtum, Größe und Macht zu widerstehen, wenn wir dabei unsere Seele verkaufen. Also, ich lebe und diene lieber in einer Gemeinde der versöhnten Verschiedenheit, als in einer Gemeinde, die gerne Megachurch werden möchte. Ihr wisst ja, Megachurch ab 1000 Mitglieder gilt man als Megachurch und ist in der Bundesliga. Weil ich weiß, dass die Gemeinde der versöhnten Verschiedenheit die einzige Gemeinde ist, in der Christus der Mittelpunkt ist und bleibt. Liebe Reutlinger, wir sind auf dem Weg und wir sind gut vorwärts gekommen in diesem Jahr. lasst uns weitergehen in einem großen Vertrauen und in großer Zuversicht. Es ist ja nicht meine und auch nicht eure oder unsere Gemeinde. Es ist die Gemeinde, die die Braut Jesu Christi ist. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und jetzt sagen wir, aber auch nur die, die es auch so meinen, Amen dazu. Und dann feiern wir. Musik.